Deutschlandfunk.
Ich hätte wissen müssen, dass ein Ort, in dem die Fensterscheiben mit Zeitungspapier verklebt werden, kein Haus Gottes sein kann. Es war das Erste, was der neue Pastor damals veranlasste, als wir in diesen flachen Betonbau etwas außerhalb von Marshall umzogen. Ich konnte mich einfach nicht überwinden, auszusteigen und hineinzugehen. Ich musste an Molly Jameson denken, die dort drin an einem Schlangenbiss gestorben war.
Gott hat seine Engel entsandt. Ich höre das Schlagen ihrer Schwingen, Molly. Gott hat seine Engel entsandt, damit sie bei dir sind und dich in die Herrlichkeit seines Reiches tragen. Und sein Volk sprach:
Amen.
Und ich sage euch, es ist ein guter Tag, wenn einer von uns heimgeht. Keine Tränen, keine Traurigkeit, nur Freude, dass diese Frau heimgeht.
Halleluja!
Molly Jameson starb, weil der neue Pastor uns eingeredet hatte, es sei ungefährlich, Klapperschlangen wie Babys im Arm zu wiegen, wenn unser Glaube nur stark genug war. 5 Jahre war das her. Es war das letzte Mal, dass ich einen Fuß in diese Kirche gesetzt habe. Seitdem war ich mit den Kindern der Gemeinde hinüber zum Fluss gegangen, sobald der Gottesdienst begann. Und bei schlechtem Wetter brachten ihre Eltern sie zu mir nach Hause. Freiwillig hatte sich Carson Cham nicht auf diese Regelung eingelassen.
Ich möchte mit Ihnen darüber reden, was letzten Sonntag mit Molly passiert ist.
Was gibt es da zu reden? Sie waren dabei. Molly ist dem Glauben vorgetreten und der Herr hat sie heimgerufen.
Aber das ist falsch, was ihr mit ihr gemacht habt.
Was soll das heißen?
Sie nach Hause zu bringen und in den Garten zu legen. Und sie einfach da liegen zu lassen. In der Hoffnung, es wird sie schon irgendjemand finden, bevor die Tiere an ihr herumfressen. Die Leute haben ein Recht, sowas zu erfahren.
Was für Leute? Alle, denen Schwester Molly etwas bedeutet hat, waren dabei. Und die anderen müssen gar nichts wissen. Es würde uns nur Ärger einbringen.
Ich kann hier nicht mehr mitmachen. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich aus der Gemeinde austrete.
Ach, aber...
Und ich werde dafür sorgen, dass die Kinder hier keinen Gottesdienst mehr besuchen.
Tatsächlich? Wie wollen Sie das anstellen?
Ich war mein Leben lang Hebamme. Ich habe viele dieser Kinder auf die Welt gebracht. Es ist meine Aufgabe, sie zu beschützen.
Schwester Adelaide... Glauben Sie wirklich, ich würde einem Kind eine Schlange in die Hand geben oder sie Gift trinken lassen? Solche Prüfungen sind den Erwachsenen vorbehalten.
Aber die Leute reden, besonders in einer kleinen Stadt wie Marshall, besonders über eine Kirche wie diese. Ihr habt Molly in ihren Garten gelegt, damit es so aussieht, als sei sie dort gestorben. Die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist.
Ach, Sie wollen mir drohen.
Ich glaube, Sie vergessen, dass Kinder nichts für sich behalten können. Da genügt es nicht, die Fensterscheiben mit Zeitungen zu verkleben. Da ist kein Geheimnis sicher.
Und was ist mit Ihnen? Können Sie Dinge für sich behalten?
Es hatte mich damals viel Kraft und Überwindung gekostet, so zu handeln und mir auch Feindschaften eingebracht. Meine Befürchtung war, dass wieder etwas Schlimmes passieren könnte. Aber niemals hätte ich gedacht, dass ein Kind sterben würde in dieser Kirche.
Fürchtet euch. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Wiley Cash.
Schwester Adelaide, haben Sie sich also überwunden, hereinzukommen?
Nichts hatte sich geändert. Die Zeitungen vor den Fenstern sperrten die Sonne aus. Die Wände waren mit Holz getäfelt. Es war so dunkel, dass ich nicht sofort sah, dass Cem auf einem der Klappstühle in der ersten Reihe saß.
Schön, Sie wieder in unserer Kirche zu haben. Kommen Sie doch zu mir.
Das Klimagerät war nicht eingeschaltet. Die Luft war heiß und stickig. Mit seiner rechten Hand, die von Brandmalen entstellt war, keiner wusste genau, wie es dazu gekommen war, klopfte Cem auf den Stuhl neben sich.
Setzen Sie sich doch.
Jetzt konnte ich sehen, dass direkt vor ihm die Kiste stand, in der er seine Schlangen aufbewahrte. Ich setzte mich etwas entfernt von ihm, versuchte, meine Angst zu verbergen.
Julie hat mir nach der Beerdigung gesagt, Sie wollen mich sprechen. Und da bin ich.
Und da sind Sie. Ich habe gehört, dass der Sheriff bei Ihnen war. Er wollte sicher wissen, was hier am letzten Sonntag passiert ist. Was haben Sie ihm denn erzählt?
Dass ich das nicht weiß, weil ich schon lange nicht mehr zu dieser Kirche gehöre.
Sonst nichts?
Nein. Warum waren Sie nicht auf der Beerdigung? Ein Kind ist in Ihrer Kirche gestorben und Sie lassen die Eltern allein mit ihrem Schmerz.
Matthäus 9,33. Und da der böse Geist war ausgetrieben, redete der Stumme.
Aber Chris hatte keinen bösen Geist in sich. Er ist schon stumm auf die Welt gekommen. So hat ihn Gott geschaffen.
Ich wollte mir nicht anhören müssen, dass der Glaube der Gemeinde nicht stark genug war, um Chris zu heilen. Aber als ich aufstand, um zu gehen, packte mich Cem ganz plötzlich im Nacken und zwang mich auf die Knie. Er öffnete die Kiste mit den Schlangen und presste meine Hand hinein.
Nicht wehren, nicht dagegen ankämpfen. Wo ist denn dein Glaube? Du hast doch keine Angst. Hast du Angst?
Nein.
Nichts auf der Welt kann dir etwas anhaben, wenn du glaubst. Kein Gesetz. Kein Mensch. Du brauchst nichts zu fürchten, außer den Herrn selbst. So, jetzt dürfen Sie gehen, Schwester Adelaide.
Da drüben, siehst du das Fenster?
Aber da sind doch Bretter davor.
Ja, aber dazwischen sind Ritzen. Da kann man durchschauen, wenn man direkt davor steht.
Ich war mit Joe auf die Wiese hinter die Kirche geschlichen, weil an diesem Sonntag alles anders war. Mein Bruder Chris und ich durften sonst nie mit in den Gottesdienst, obwohl Mama von nichts anderem redete als von Gott und Jesus und Pastor Cem. Aber als wir heute am Fluss spielten, war der Dekan Mr. Thompson aufgetaucht und hatte Chris geholt.
Mama sagt immer, ich muss auf Chris aufpassen. Auch wenn er älter ist.
Sie ist doch auch in der Kirche. Aber was soll er da drin? Mitsingen kann er jedenfalls nicht und beten auch nicht.
Mr. Thompson hat gesagt, dass Chris von Gott gerufen wurde.
Also was ist? Willst du jetzt reinschauen? Vielleicht sucht uns Mrs. Lytle schon.
Mama will nicht, dass ich ihr nachspioniere.
Na und? Du kneifst immer.
Weil ich nicht wollte, dass Joe mich für ein Feigling hielt, lief ich einfach los. Die Wiese kam mir plötzlich riesengroß vor. Das Gras war hoch und ich lief geduckt. Trotzdem hätte mich jemand von der Straße aus sehen können.
Warum hast du nicht auf mich gewartet?
Sei leise.
Kannst du was sehen?
Es ist so dunkel da drin.
Weiter oben geht es besser. Lass mich mal hin. Die schwenken bloß die Arme in der Luft.
Wo ist Chris?
Keine Ahnung. Das ist langweilig. Komm, wir gehen.
Ich hab ihn doch noch gar nicht gesehen.
Die kommen bald alle raus. Besser, wir hauen jetzt ab.
Wer kneift jetzt?
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und streckte mich, um den breiteren Spalt zu erreichen. Da sah ich Pastor Cem ganz nah vor mir vorbeihuschen. Als würde er da auf dem Podium tanzen oder hüpfen. Eine Sekunde später huschte er wieder vor mir vorbei und hob seine verschrumpelte rechte Hand. Seit 2 Tagen wusste ich, dass auch sein ganzer Arm und seine Brust so aussahen.
Ihr könnt heute runter zum Bach laufen und Salamander für euer Zimmer suchen.
An diesem Tag hatte Mama eine Überraschung für uns. Normalerweise mussten wir gleich nach der Schule Hausaufgaben machen. Als wir zurückkamen, hörten wir aus dem offenen Fenster die Geräusche, die Mama und Daddy manchmal morgens machten, wenn sie dachten, wir wären noch nicht wach.
Das darfst du nicht. Komm da runter.
Chris hatte sich auf die Regentonne gestellt und zog sich jetzt mit beiden Händen zum Fensterbrett hoch. Wieso war es ihm so wichtig, in das Schlafzimmer schauen zu können? Die Tonne kippte um und Chris fiel runter. Und dann hörte ich die Stimme eines fremden Mannes.
Was war das?
Keine Ahnung.
Ich geh nachsehen.
Chris, steh auf.
Du bleibst hier.
Der Mann kommt raus.
Weil Chris mich nur groß anschaute, rannte ich los, um mich hinter den Büschen zu verstecken. Von dort aus sah ich ihn um die Ecke kommen. Pastor Cham. Warum hatte ich seine Stimme nicht erkannt? Statt meinem Bruder aufzuhelfen, stellte er ihm nur eine Frage.
Was hast du gesehen, Junge?
Vielleicht hatte er für einen Moment vergessen, dass Chris ja seit seiner Geburt stumm war. Jedenfalls lachte er plötzlich und ging wieder ins Haus. Erst da fiel mir auf, dass er nur eine Hose anhatte, kein Hemd.
Was ist mit der Hand von Pastor Cham passiert?
Was?
Warum ist sie so rosa?
Warum willst du das denn plötzlich wissen?
Nur so.
Der Pastor war früher, bevor der Heilige Geist über ihn kam, für die Dinge der Welt entflammt. Und da haben ihn diese Dinge verbrannt.
Was heißt das?
Dass er nicht für den Herrn gelebt hat.
Wie sieht denn der Rest von ihm aus? Ist er auch verbrannt?
Jess, warum fragst du mich denn sowas?
Einfach so.
Ich hab darüber nie nachgedacht. Und du sollst das auch nicht. Schlaf jetzt. Gute Nacht, ihr beiden.
Ich konnte noch lange nicht einschlafen, fragte mich, ob diese rosa verschrumpelte Hand meine Mama angefasst hatte.
Da ist er, dein Bruder. Er steht jetzt auf dem Podium. Jess, kannst du ihn sehen?
Es war schrecklich. Der Pastor umarmte Chris, hielt ihn fest. Mein Bruder konnte es nicht leiden, wenn jemand ihn anfasste. Er versuchte loszukommen. Die Leute hatten die Hände in die Luft gehoben und irgendjemand hämmerte auf das Klavier ein. Plötzlich fiel Chris hin und der Pastor legte sich auf ihn.
Jess, was machen die denn mit ihm?
Jetzt konnte ich auch Mama sehen. Sie schrie etwas, aber ich konnte nicht verstehen, was. Und sie weinte.
Das ist gemein.
Wir müssen hier weg.
Das ist gemein, was sie mit ihm machen.
Im Namen des Herrn.
Ein Mann hielt jetzt Mama fest. Und Mr. Thompson legte sich auch noch auf Chris. Der schlug ganz fest mit den Beinen, als versuchte er, über den Boden zu laufen. Noch mehr Männer kamen auf das Podium, legten ihre Hände auf ihn. Und Mama schrie und weinte. Da vergaß ich einen Moment lang, wo ich war.
Mama!
Ich glaube, die wollten ihm nur helfen. Die haben ihm die Hände aufgelegt.
Er hat keine Luft gekriegt. Er hat versucht, sich zu befreien.
Wir saßen am Flussufer, etwas voneinander entfernt, weil wir uns für unsere Tränen schämten. Ich war einfach losgerannt nach meinem Schrei. Ich hatte es nicht mehr ausgehalten und die ganze Strecke bis zum Fluss geweint.
Vielleicht haben sie ihm die Hände aufgelegt, um ihn zu heilen, damit er wieder sprechen kann.
Die sind aber nicht mehr von ihm runter. Die wollten ihn umbringen.
Quatsch.
Hätte ich nicht gewusst, dass Joe kein einziges Geheimnis für sich behalten konnte, hätte ich ihm erzählt, dass ich den Pastor ohne Hemd bei uns im Hof gesehen hatte, wie er auf Chris hinuntergestarrt hatte, ohne ihm aufzuhelfen.
Joe! Jess!
Wir müssen gehen.
Wo seid ihr?
Mrs. Lyle sucht uns.
Die Kirche ist auf.
Du darfst keinem was sagen, Joe. Hörst du? Wir hätten das gar nicht sehen dürfen. Du musst es für dich behalten.
Der Parkplatz vor der Kirche war voll mit Leuten. Sie lachten jetzt und redeten laut. Einige Frauen umarmten Mama. Chris stand daneben und schaute in Richtung Fluss. Im Auto sagte Mama lange nichts. Sie hatte Tränen in den Augen. Und ich dachte, sie würde jeden Augenblick mit mir schimpfen, weil sie meinen Schrei gehört hatte in der Kirche.
Jess! Wir hatten heute im Gottesdienst eine Heilung.
Was? Was meinst du damit?
Pastor Cham hat die Diakone nach vorne gerufen. Sie haben Chris die Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Und da hat er das erste Wort in seinem Leben gesprochen. Mama. Er hat Mama gerufen.
Ich schloss die Augen, weil mir ganz heiß und kalt wurde und weil ich Angst hatte, gleich brechen zu müssen.
Sie lagen auf ihm drauf. Das war ihm sicher unangenehm. Aber deshalb hat er nach mir gerufen.
Woher weißt du, dass er das war?
Ich weiß es. Ich weiß es, weil die anderen ihn auch gehört haben. Es war sehr laut in der Kirche und ich schwöre dir, es war das Werk Gottes. Sonst hätte ich ihn gar nicht hören können, Jess. Ein Wunder.
Aber wenn er nie wieder etwas sagt?
Das wird er, weil Gott groß ist und gnädig.
Aber du sagst doch immer, niemand kennt Gottes Willen.
Ja, das stimmt. Aber Gott macht uns dieses Geschenk nicht nur dieses eine Mal. Das weiß ich. Wir erzählen Daddy noch nichts davon. Hörst du, Jess?
Warum nicht?
Daddy wartete schon auf uns. Er stand vor dem Haus, in der Hand eine riesige Schlange.
Du meine Güte, Ben. Wo hast du die denn her?
Ich wäre fast in sie hineingelaufen. Gleich bei den ersten Tabakpflanzen.
Was ist das für eine?
Eine Waldklapperschlange. Habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Du hast sie den Kopf abgeschlagen.
Was glaubst du denn? Jetzt hört mal hin.
Sie macht immer noch dieses Geräusch.
Mhm. Du brauchst bloß den Schwanz ordentlich zu schütteln. Hey, Chris, willst du auch mal?
Wir vergruben die Klapperschlange, damit der Kadaver keine anderen Tiere anlockte. Beim Essen stritten Mama und Daddy über Grandpa, an den ich mich gar nicht erinnern konnte. Offenbar lebte er jetzt wieder bei uns in der Stadt. Mama konnte ihn nicht leiden, weil er ein schlechter Mensch war, wie sie immer sagte. Aber was bedeutete das?
Chris, ich muss dir was sagen. Mama denkt, dass du heute gesprochen hast in der Kirche. Das war ich. Sie hat mich gehört. Joe und ich, wir haben gesehen, was sie mit dir gemacht haben. Ich habe mich nicht getraut, ihr das zu sagen, weil sie sonst böse auf mich gewesen wäre. Es tut mir leid. Ich hätte es ihr sagen müssen.
Aber ich konnte es nicht. Auch nicht, als wir mit Mama zum Abendgottesdienst fuhren. Weil Grandpa bei uns zu Hause mit Daddy etwas besprechen wollte, musste ich auch mit. Ich sollte die ganze Zeit über im Auto warten.
Mama, bitte. Ich will mit in die Kirche.
Heute Abend geht das nicht. Vielleicht nächsten Sonntag.
Dann soll Chris auch hier bleiben. Ich wette, er will da gar nicht rein. Chris!
Jetzt stell dich nicht so an. Das ist wichtig für ihn. Der Pastor erwartet uns.
Ich muss aber mit. Ich muss!
Zum letzten Mal, Jess. Du bleibst hier. Es dauert bestimmt nicht lang.
Wo ist Chris? Was ist mit ihm passiert?
Wir alle haben ihn gehört. Es war ein Wunder.
Er hatte da drin nichts zu suchen. Ist mir egal, warum er da drin war.
Er hat gesprochen.
Ist ja gut. Ist ja gut.
Was ist mit ihm passiert?
Dein Daddy wird gleich hier sein.
Ich bin seit 1961 Sheriff von Madison County. Seit bald 30 Jahren. Erst nach einer gewissen Zeit habe ich mich an die Berge gewöhnt. Und an die Menschen, die dich immer als Außenseiter sehen, wenn du nicht in dieser Ecke von North Carolina geboren bist. Aber es ist wunderschön hier. Die tiefen Schluchten, die Tabakfelder, die Farmen auf den Bergkuppen. Mein Vorgänger hat aus Langeweile aufgehört. Es stimmt schon, viel passiert hier nicht. Aber es gibt Fälle, die ich nie vergessen werde. Ja, Bearfield? Moment, wer ist gestorben? Der stumme Junge. Warum haben Sie ihn dann zu Mrs. Lyle gebracht? Weiß sein Vater das schon? Verstehe. Ich fahre gleich los. Für viele Menschen hier ist Religion wie eine Droge. Sie würden alles tun, was ihre Kirchen ihnen weismachen wollen. Als Carson Cham bei uns auftauchte, wurde es mit dem Fanatismus noch schlimmer. Einer der Farmer verbrannte seine ganze Tabakernte, nachdem der neue Pastor eine Predigt über den Teufel gehalten hatte. Ich wollte damals wissen, wer dieser Cem eigentlich war.
Er hat Meth gekocht.
Ein Sheriff aus Clayton konnte es mir sagen.
Und sich dabei selbst in die Luft gejagt. Er wäre fast gestorben dabei. Sie wissen ja, wie er aussieht. Sein Gesicht ist nur verschont geblieben, weil er eine Gasmaske trug. Im Gefängnis hat er dann behauptet, Gott hätte ihm die Verbrennungen zugefügt, um ihn von den Sünden der Welt zu reinigen. Er hat da drin eine Art Sekte gegründet. Am Ende hatte er eine Menge Anhänger. Immer ging es um Feuer und Schlangen und um den Teufel. Aber die Leute hängen sich ja an alles Mögliche, wenn sie nicht klarkommen mit ihrem Leben. Der Scheißkerl macht also jetzt Ihnen Ärger?
Ein Kind war gestorben in dieser verdammten Kirche. Der älteste Sohn von Ben und Julie Hall. Ich kannte die Familie wegen Bens Vater. Ein Säufer, der seine Frau so lange schlug, bis sie ihm irgendwann davonlief. Auch seinen Sohn hatte er oft genug verprügelt. Alle waren froh, als er aus unserer Gegend wegzog. Rüber nach Tennessee.
Was habt ihr mit meinem Jungen gemacht?
Ben, es reicht.
Lass mich los!
Ben, fass mich nie wieder an. Nie wieder.
Was ist hier los? Es überraschte mich nicht, dass Ben ausgerastet und auf diesen Mr. Thompson losgegangen war. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, auch seinen Vater vor dem Haus von Mrs. Lyle anzutreffen.
Der Mann hat mich angegriffen.
Sheriff?
Ich bin bloß hergekommen, um das Beileid der Kirche zu überbringen.
Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Haus.
Wollen Sie nichts unternehmen?
Das tut mir leid für Sie, Mr. Thompson, aber der Mann hat gerade erfahren, dass sein Sohn gestorben ist. Wenn Sie allerdings eine Aussage machen wollen über das, was heute Abend in Ihrer Kirche geschehen ist, gerne.
Darüber weiß ich nichts.
Ach, eben haben Sie noch genug gewusst, um das Beileid der Kirche zu überbringen. Ich schlage vor, Sie fahren zurück und bestellen Cem, dass ich von jedem aus der Gemeinde eine Aussage erwarte. Und von ihm natürlich auch. Warum ist er eigentlich nicht hier?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie Sie sicher schon mal gehört haben, die Wege des Herrn sind unergründlich.
Die des Gesetzes nicht, Mr. Thompson. Und Sie? Auf Besuch hier? Oder haben Sie vor, zu bleiben?
Das weiß ich noch nicht, Sheriff. Mein Enkel ist gerade gestorben.
Chris.
Die Männer hatten ihn auf das Bett von Mrs. Lyle gelegt, während sich Mama im Wohnzimmer die Augen ausheulte und Daddy noch auf dem Weg hierher war. Ich hatte die Vorhänge aufgezogen, um das Mondlicht hereinzulassen, und mich neben ihn gelegt. Ich dachte daran, dass ich nachts manchmal aufwachte und sah, wie er mit geöffnetem Mund schlief. Dann konnte ich ihn atmen hören. Aber ich wusste, dass er nicht schlief. Erst jetzt spürte ich, dass mir die Tränen übers Gesicht liefen.
Jess!
Und als Daddy kam, hob er mich hoch und hielt mich lange in seinen Armen.
Jess! Mein Junge! Ich habe den Sheriff angerufen. Warum hat das noch niemand getan? Julie, hat Cem dir gesagt, dass du das nicht machen sollst?
Ben, ich...
Hat Cem dir gesagt, du sollst nicht anrufen?
Ja.
Das Auto von Mr. Thompson kam die Straße rauf und Daddy ging nach draußen.
Jess, bleib hier.
Vom Fenster aus konnte ich sehen, dass er sich mit ihm prügelte. Und noch auf ihn einschlug, als der schon blutete. Vor dem Haus parkte ein alter, verbeulter Pickup. Der Mann, der an der Kühlerhaube lehnte und eine Zigarette rauchte, zog Daddy von Mr. Thompson weg und hielt ihn fest. Das musste mein Grandpa sein.
Mein Pickup ist ganz schön alt, was? Du musst nicht mit mir reden, wenn du nicht willst.
Was macht der Sheriff jetzt mit Daddy?
Du meinst, weil er den Kirchenmann verprügelt hat? Nichts. Dein Daddy hat es dir doch erklärt. Er und deine Mutter bleiben bei deinem Bruder heute Nacht. Deshalb bring ich dich jetzt nach Hause.
Wir fuhren am Fluss entlang und ich musste daran denken, dass Chris und Joe noch heute Morgen dort Steine hüpfen ließen, bevor Mr. Thompson auftauchte. Als wir an der Kirche vorbeifuhren, schaute ich nur geradeaus in die Scheinwerferlichter.
Wir haben heute einen Spaziergang über eure Felder gemacht, dein Daddy und ich. Hast du gewusst, dass er mir geholfen hat mit dem Tabak? als er in deinem Alter war? Du kannst gerne einen anderen Sender suchen, wenn du diese Musik nicht magst.
Ich kannte den Song. Er war von Patsy Cline. Daddy hatte ihre Platten früher andauernd gespielt und versucht, Mama zu überreden, mit ihm zu tanzen.
Hey, willst du was Kaltes trinken? Ich gehe kurz in den Laden und hol dir was. Nur für alle Fälle.
Es dauerte nicht lange, dann hörte ich laute Stimmen. Grandpa und der Mann, der hinter der Theke stand, schrien sich an. Irgendwas von Alkohol, der am Sonntag nicht verkauft werden durfte.
Gott verdammt!
Ich drehte mich zum Fenster. Mir liefen schon wieder die Tränen übers Gesicht und ich wollte nicht, dass Grandpa mich so sah. Die ganze Brüllerei hatte mir Angst gemacht.
Hey, Kleiner, der Mann ist ein alter Freund von mir. Ich kenne ihn von früher, alles in Ordnung. Du musst keine Angst vor mir haben.
Ich habe keine Angst vor dir.
Musst du auch nicht.
Bist du sicher, dass du nur eine Scheibe Brot willst?
Ich habe keinen Hunger.
Du musst aber was essen.
Zu Hause suchte Grandpa lange in den Schränken herum. Seine Hände zitterten und er strich zu viel Erdnussbutter auf die Scheibe Brot. Beim Ausziehen fand ich in meiner Hosentasche den Quarzstein, den Chris mir am Morgen zum Aufbewahren gegeben hatte. Ich konnte mich nicht gleich überwinden, aber dann tat ich es doch. Ich öffnete seine stille Schachtel. Mama hatte sie ihm mal zum Geburtstag geschenkt, damit er darin die Dinge aufbewahren konnte, die ihm die Welt stiller machten. Das Glühwürmchen, das ich für ihn zu Weihnachten gebastelt hatte, war darin. Ein paar Vogelfedern und seine Lieblingssteine. Ich war zu müde zum Weinen, konnte aber nicht einschlafen. Ich legte mich auf das Kopfkissen von Chris, das noch nach seinem Haar roch.
Kannst du nicht schlafen, Kleiner?
Nein.
Es ist schrecklich, was heute passiert ist. Morgen früh ist dein Daddy wieder da. Und deine Mutter. Soll die Tür offen bleiben?
Wo bist du gewesen?
Draußen auf der Veranda.
Ich meine, wo bist du die ganze Zeit gewesen?
Da und dort. Ich habe ein paar Jahre einen Sattelschlepper die Küste rauf und runter gefahren. Dann habe ich in einer Sägemühle in Tennessee gearbeitet.
Aber warum warst du so lange weg?
Einfach so. Weil wir manchmal Dinge tun, die wir nicht zurücknehmen können. Und dann müssen wir die Menschen verlassen, damit sie uns vergessen können.
Was hast du denn gemacht?
Hey, stellst du immer so viele Fragen? Wichtiger ist, dass ich jetzt hier bin. Vielleicht fahren wir mal zusammen zu meiner alten Hütte hoch, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Hättest du Lust dazu?
Glaubst du, mein Bruder kann sprechen, wenn er in den Himmel kommt?
Bei Christophers Geburt beruhigte ich Julie, dass sie einen gesunden, strammen Jungen zur Welt gebracht hatte. Zeit zum Schreien hätte er noch genug. Aber ich wusste gleich, dass mit dem Kleinen etwas nicht stimmte, als er mir das erste Mal mit seinen blauen Augen ins Gesicht sah und keinen Ton von sich gab.
Unser Sohn ist etwas ganz Besonderes.
Julie war ein ungewöhnlich hübsches Mädchen. Ben liebte sie so sehr. Er war ganz anders veranlagt als sein brutaler Vater, trank auch nie. Trotzdem konnte man zusehen, wie sich die beiden nach der Geburt ihres Jungen langsam auseinanderlebten.
Ich weiß, dass Gott für Christopher einen besonderen Plan hat.
Julie.
Warum kannst du nicht daran glauben?
Ben wollte schon lange nichts mehr von seinem leiblichen Vater wissen. Genauso war es für ihn auch mit dem Himmlischen. Vielleicht erkannte er in seinem Sohn Chris seine eigene leise Art wieder und dafür liebte er ihn umso mehr. Aber ich denke, Julie setzte Bens Schweigsamkeit und seinen Hang zu Grübeleien mehr zu, als wenn er grob zu ihr gewesen wäre. Wenn Menschen nicht bekommen, was sie brauchen, nehmen sie sich, was sie kriegen können.
Julie, ich habe deinen Wagen gar nicht gehört. Was ist los?
Ist alles in Ordnung mit dir?
Können Sie mir helfen, kein Baby zu bekommen?
Glaubst du, du bist schwanger?
Wenn ich es wäre, könnten Sie mir helfen?
Aber warum denn?
Weil ich Angst habe, es könnte nochmal passieren.
Was?
Dass es so wird wie Christopher.
Mein Gott, Julie, er ist ein toller Junge und du liebst ihn nicht weniger als Jess. Du hast zwei prima Jungs.
Der Pastor meint, es könnte nochmal passieren.
Wie kommst du denn darauf, dass der Mann irgendwas vom Kinderkriegen versteht? Er ist keine Frau und ein Prophet ist er auch nicht. Auch wenn er unbedingt will, dass alle ihn dafür halten. Was meint denn Ben dazu?
Ich hab's ihm noch nicht erzählt. Und das werde ich auch nicht.
Ich finde, ein Vater hat bei so etwas mitzureden.
Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann sagen Sie es. Ich habe sowieso schon alles Mögliche versucht. Ich habe mich so oft auf die Kante von der Veranda geworfen, bis ich nicht mehr aufstehen konnte.
Du liebe Zeit, Mädchen, du musst keine Angst haben.
Der Pastor hat gesagt, ich soll's noch mit Rizinusöl versuchen.
Er hat dir gesagt, du sollst das alles machen?
Und wenn das auch nicht hilft, soll ich zu Ihnen gehen. Der Pastor sagt, Sie können das vielleicht in Ordnung bringen. Sie würden auch niemandem davon erzählen.
Ist das Baby von Ben?
Wie meinen Sie das?
Ist es von Ben?
Von wem denn sonst? Wenn Sie es nicht machen wollen, dann sagen Sie es. Ich finde schon eine Lösung.
Warten wir noch einen Monat, dann sehen wir weiter. Aber du kannst jederzeit kommen und mit mir reden, über alles.
Sie war so ungeheuer verängstigt an diesem Tag. Es musste gewirkt haben, was sie damals mit sich selbst angestellt hatte. Auf jeden Fall bekam sie kein Kind. In der Nacht, als Christopher starb, brachten die Leute sie zu mir, sie und ihren toten Jungen. Ich konnte dem Sheriff nicht sagen, warum, als er mich danach fragte. Am Abend darauf kam Julie wieder zu mir und bat mich um Hilfe.
Sie haben mal gesagt, ich könnte jederzeit zu Ihnen kommen. Ich musste einfach weg von zu Hause.
Julie, du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Und Jess auch. Vielleicht möchte er lieber bei seiner Mama sein.
Nein, das geht nicht. Ben lässt mich nicht mit ihm allein. Er schaut mich nicht mal mehr an.
Er muss die Sache erst mal verkraften.
Er hat gestern Nacht gleich angefangen zu trinken. Er lässt mich Jess auch nicht in die Schule bringen.
Jeder geht mit so etwas anders um.
Er kann doch nicht betrunken fahren.
Ihr habt gestern euren Jungen verloren. Nichts kann einen auf so etwas vorbereiten.
Ich hätte nie gedacht, dass er so wird wie sein Vater.
Du weißt, dass das nicht stimmt. Ben ist nicht wie sein Vater.
Er macht mir Angst.
Da gibt er dir die Schuld. Du wolltest Chris helfen. Du hast getan, was du für das Beste gehalten hast.
Die Heilung war gar nicht meine Idee.
Nicht?
Der Pastor hat gesagt, es würde etwas in Christopher sein, das ihn daran hindert zu sprechen. Etwas, das man zwingen muss, ihn zu verlassen. Mrs. Lyle, ich schwöre, es hat gewirkt. Das erste Mal in seinem Leben hat er Mama gerufen. Der Herr hatte angefangen, ihn zu heilen. Deshalb wollte Carson, dass ich ihn abends wieder mitnehme in die Kirche.
Carson, du vertraust diesem Mann wirklich, nicht wahr?
Ja, das tue ich. Gott spricht durch ihn.
Julie, dein Junge ist in seiner Kirche gestorben, unter seiner Hand. Du kannst bei mir bleiben, solange du willst. Aber ich bitte dich, halte dich von ihm fern, jedenfalls bis die Sache geklärt ist. Kannst du das?
Ja.
Zwei Tage später war die Beerdigung. Und Julie richtete mir vom Pastor aus, dass er mich sprechen wollte. Allein. Er hatte wohl gehört, dass der Sheriff bei mir war.
Ich gehe schon sehr lange nicht mehr in diese Kirche. Ich weiß nur, was die Leute mir erzählt haben, als sie Christopher in der Nacht zu mir brachten. Dass die Gemeinde ihn heilen wollte, weil er doch stumm war.
Was heißt das? Was haben Sie mit ihm gemacht?
Sie haben wohl für ihn gebetet, ihm die Hände aufgelegt.
Dabei stirbt kein Mensch, das wissen Sie. Denken Sie auch, dass Christopher geheilt werden musste?
Ich habe dieses Kind auf die Welt gebracht, Sheriff. Er war ein großartiger Junge. Aber Urteilen Sie nicht über seine Mutter. Sie wissen nicht, was die Familie alles mitgemacht hat. Was Christopher alles aushalten musste.
Die Mutter wohnt jetzt also bei Ihnen?
So würde ich das nicht nennen. Sie bleibt einfach ein paar Tage hier.
Warum?
Sie sagt, Ben hat angefangen zu trinken und gibt ihr die Schuld für das, was passiert ist. Ja, sie fühlt sich nicht mehr sicher.
Hat er gedroht, ihr etwas anzutun?
Das weiß ich nicht. Aber sein Vater ist wieder hier. Kein guter Einfluss für ihn.
Sein kleiner Sohn ist erstickt. So etwas passiert nicht, indem man jemanden die Hand auflegt. Die Leute müssen etwas Grausames mit Christopher angestellt haben. Da würde ich als Vater auch durchdrehen.
Ja, natürlich.
Ich weiß, dass Sie schon viele Jahre auf die Kinder aufpassen, wenn Gottesdienst ist.
Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass er da reingeht. Ich hätte es verhindern müssen.
Mrs. Lyle, warum wollten Sie damals nicht, dass die Kinder mit in die Kirche gehen? Hat Carson Chem Ihnen gesagt, Sie sollen nicht mit mir reden?
Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich tun soll. Erst recht nicht von diesem Mann. Ich liebe diese Kinder, jedes einzelne, als wäre es mein eigenes. Und eines von ihnen zu verlieren, vor allem Christopher, der...
War Carson Chem der Grund, warum Sie die Kinder nicht in der Kirche haben wollten?
Ja.
Was ist damals passiert?
Es ist nicht das erste Mal, dass dort jemand gestorben ist. Sagte Ihnen der Name Molly Jameson etwas?
Hallo, Mr. Chem. Chem wohnte etwas außerhalb von Marshall auf einer Farm, die er gemietet hatte. Der Hund, der im Hof angekettet war, bellte wie verrückt. Ansonsten war nichts zu hören. Hallo, Mr. Chem. In der großen Scheune brannte am hinteren Ende eine kleine Tischlampe. Dort konnte ich ihn stehen sehen, mit dem Rücken zu mir.
Ich habe Ihr Auto gehört, Sheriff. Verzeihen Sie, dass ich nicht herausgekommen bin, um Sie zu begrüßen.
Ich schnüffle nur ungern herum, aber ich hatte gehofft, Sie zu finden. Endlich drehte er sich zu mir um. Ich wollte Ihnen bloß ein paar Fragen zu dem Vorfall am Sonntagabend in Ihrer Kirche stellen. Es geht um den Jungen, der gestern beerdigt wurde.
Christopher, ich merke gerade, wie schrecklich dunkel es hier drin ist. Direkt über Ihnen an dem Balken hängt eine Glühbirne. Sie brauchen nur an der Kordel ziehen.
Das scheint nicht zu gehen.
Ja, ja, die Birne hat einen Wackelkontakt. Wenn Sie nach oben greifen und ein bisschen daran drehen...
In dem Moment, in dem das Licht anging, sah ich die Schlange, die ihren Körper um den Balken geschlungen hatte, bereit zuzubeißen.
Alles in Ordnung, Sheriff? Was ist los?
Mein Verstand hat mir bloß einen Streich gespielt. Ich habe mir eingebildet, etwas zu sehen, was gar nicht da war.
Was war das denn?
Spielt keine Rolle. Warum sollte ich ihm diese Genugtuung verschaffen? Jetzt konnte ich auch die vielen Schlangenhäute sehen, die seitlich an die Scheunenwand genagelt waren. Deshalb diese merkwürdigen Geräusche, wenn ein Windstoß kam.
Sie haben doch wohl keine Angst vor Schlangen, Sheriff.
Wo haben Sie die alle her?
Ach, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich sammle sie. Sie erinnern mich daran, dass wir uns in etwas Neues verwandeln können. Das alte, tote Leben fällt dann von uns ab.
Aha. Kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das wichtig ist. Nach dem, was Ihnen in Georgia passiert ist? Ich meine, das Feuer und so. Schlangen häuten sich. Bei Menschen wird die Haut manchmal verpflanzt.
Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe meine Strafe abgesessen. Das spielt für mein Leben hier keine Rolle.
Sagt Ihnen der Name Molly Jameson etwas? Sie ist in Ihrer Kirche gestorben. Nicht zu Hause in Ihrem eigenen Garten, wie Sie und Ihre Leute uns das glauben machen wollten.
Ich hatte damit nichts zu tun.
Ach ja? Und jetzt ist wieder jemand in Ihrer Kirche gestorben. Ein Kind. Dieses Mal können Sie das nicht vertuschen. Ich habe mich erkundigt.
Adelaide Lyle ist eine verrückte alte Frau, die sich alles Mögliche einbildet.
Wie kommen Sie auf Mrs. Lyle? Sie war doch bei der Heilung des Jungen gar nicht dabei. Haben Sie schon mal das Wort Petechien gehört?
Nein.
Das sind kleinere Einblutungen in der Haut oder Schleimhaut. Wenn zum Beispiel jemand erdrosselt wird, schauen seine Augen aus, als würden sie in Blut schwimmen, weil alle Blutgefäße platzen.
Wieso erzählen Sie mir das?
Christopher ist aber nicht erdrosselt worden, er ist erstickt, weil drei seiner Rippen gebrochen wurden und sich eine davon in seinen Lungenflügel gebohrt hat. Eine seltsame Todesart, wenn jemandem nur die Hand aufgelegt wird? Finden Sie nicht, Pastor? Was ist am Sonntagabend in Ihrer Kirche passiert? Was haben Sie mit Christopher gemacht? Ihr Schweigen wird Ihnen nicht helfen. Irgendjemand aus Ihrer Kirche wird anfangen zu reden. Wir werden diese Sache aufklären, das verspreche ich Ihnen.
Wollen Sie mir Angst machen?
Ich? Das ist nicht meine Art.
Soll ich dir zeigen, wie man das macht?
Was soll das werden?
Eine Pfeilspitze. Man braucht nur ein gutes Messer.
Ich muss noch Schulaufgaben machen.
Ich hätte Grandpa auch sagen können, dass das Kinderkram war. Er hatte mich nach der Schule abgeholt und wir waren zu seinem Trailer gefahren, der auf einem Waldgrundstück stand und so merkwürdig roch, als hätte lange keiner darin gewohnt.
Seit wann bist du zurück aus Tennessee?
Seit 2 Wochen. Bin hier aufgewachsen auf diesem Grundstück. Meine Eltern hatten hier eine Holzhütte stehen. Wir waren arm.
Meine Mama wohnt jetzt bei Mrs. Lyle.
Aha, habe ich gehört.
Daddy ist nie mit in die Kirche gegangen. Wenn er mitgekommen wäre am Sonntag...
Darüber darfst du nicht nachdenken, Jess. Das ändert nichts. Du wirst nur noch trauriger. Die Mutter von deiner Mama war sehr religiös. Sie hat ihre Tochter so erzogen. Wenn was nicht geklappt hat oder jemand krank wurde, das einzige Mittel war beten. Es ist schwer, davon wieder wegzukommen, weißt du? Man fühlt sich nicht mehr verantwortlich. Es ist wie mit dem Alkohol, man kann sich daran festhalten. Nur passieren eben schlimme Sachen deswegen.
Als mich Grandpa wieder nach Hause brachte, war der Himmel schwarz und es fing an zu regnen.
Jess, komm her!
Daddy mühte sich draußen mit dem verbogenen Wasserrohr ab.
Was ist damit passiert?
Als ich direkt vor ihm stand, konnte ich seinen Atem riechen. Früher hatte er nie Alkohol getrunken.
Jess, sag schon.
Die Regentonne ist umgefallen. Chris hat sich darauf gestellt.
Warum denn das? Verdammt, jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Weil wir euch gehört haben.
Was?
Ich weiß, dass wir nicht rumspionieren sollen. Und Mama hat uns ja extra zum Fluss geschickt. Wir sollen erst zurückkommen, wenn wir Salamander gefangen haben, hat sie gesagt.
Ja, ihr hättet auf sie hören sollen.
Aber du warst das gar nicht.
Was meinst du damit?
Du warst das gar nicht, der bei Mama war.
Die leere Whiskyflasche knallte auf den Boden.
Daddy...
Ich zitterte am ganzen Körper. Daddy hatte kein Wort mehr gesprochen, seit ich ihm das mit Mama gesagt hatte. Er rannte ins Schlafzimmer, öffnete die Schränke. Dann nahm er den Schlüssel vom Pickup und stürmte aus dem Haus.
Es tut mir leid!
Geh ins Bett!
Fahr nicht weg! Lass mich nicht allein!
Ich war noch nie ganz allein zu Hause gewesen. Ich merkte jetzt erst, wie kalt mir in den nassen Sachen war. Ich legte mich ins Bett, zog mir die Decke über den Kopf. Wenn ich sie doch nur alle zurückholen könnte. Chris, Mama, Daddy. Aber es würde nie wieder so werden wie früher.
Oh Herr, nimm nicht deine schützende Hand von uns.
Noch nie im Leben hatte ich so inständig für etwas gebetet. Nach dem Treffen mit Sam konnte ich meine Angst nicht mehr loswerden. Nicht, weil er mich bewusst gequält hatte mit dieser Schlange. Es war das Gefühl, dass noch viel Schlimmeres passieren würde. Julie war nicht da gewesen, als ich nach Hause kam.
Was ist denn? Ben, du bist es.
Wo ist Julie?
Ich weiß es nicht. Sie ist nicht da.
Sie lügen.
Du bist betrunken. Fahr jetzt nach Hause.
Ich trete die Tür ein.
Ben, ich rufe den Sheriff. Ich lass dich nicht rein.
Sagen Sie ihr, dass ich es weiß. Ich weiß, was sie getan hat.
Das kannst du ihr morgen selbst sagen.
Ich bringe ihn um. Sagen Sie ihr das.
Er war sturzbetrunken. Ich schloss die Tür, überprüfte noch einmal die Sicherheitskette, ging ans Fenster und sah, wie er die Verandastufen hinunterstolperte, dann auf dem nassen Gras ausrutschte und hinfiel.
Ich habe gehört, was er gesagt hat.
Julie, wo warst du? Wann bist du zurückgekommen?
Wir müssen weg. Wir sind hier nicht mehr sicher.
Wir?
Der Pastor und ich. Alle versuchen, uns auseinanderzubringen.
Julie.
Ich werde nicht mit ihnen drüber reden. Ich weiß, dass sie Carsten für einen schlechten Menschen halten. Das ist er nicht.
Es hatte aufgehört zu regnen. Ich konnte immer noch nicht schlafen. Irgendwann hörte ich Daddys Pickup. Kurz darauf kam er die Treppe hoch. Ich konnte hören, wie er sich Mühe gab, nicht laut zu sein.
Jess? Jess, schläfst du? Es tut mir leid.
Ich tat so, als würde ich schlafen. Ich war so wütend auf ihn, weil er mich allein gelassen hatte. Er schloss die Tür so leise, wie er sie geöffnet hatte. Dann hörte ich, wie er in der Küche die Scherben zusammenkehrte.
Du gehst?
Ja. Nach dem, was Ben gestern gesagt hat. Nach allem, was passiert ist.
Hast du den Pastor angerufen, damit er dich abholen kommt?
Ja. Im Büro des Sheriffs habe ich auch angerufen. Ich möchte, dass jemand dabei ist, wenn ich meine Sachen von zu Hause hole.
Du solltest nicht mit dem Pastor dorthin fahren. Das wird Ben nur provozieren.
Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann für ihre Freundlichkeit revanchieren.
Mit ihrem kleinen Koffer in der Hand ging sie nach draußen. Dort stand Cham an seinem Buick gelehnt. Er winkte mir zum Abschied zu, als wären wir Freunde.
Ja, wer ist da?
Mrs. Lyle, hier Sheriff Bearfield. Was ist passiert?
Wieso? Ich verstehe nicht.
Meine Leute haben mir ausgerichtet, dass Julie Hall Polizeischutz braucht. Geht es Ihnen beiden gut? Ich habe schon jemanden losgeschickt.
Oh, das ist ein Missverständnis. Julie fährt zu sich nach Hause. Sie will ihre Sachen holen, um die Stadt zu verlassen. Sheriff, Sie müssen wissen, Cham hat sie abgeholt. Ben war gestern Abend bei mir, sturzbetrunken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Julie mit Cham bei ihm auftaucht.
Aufwachen, Jess. Du bist schon zu spät für die Schule. Du musst dich beeilen.
Ich stand trotzdem nicht auf, als Daddy aus dem Zimmer ging. Ich zog mir die Decke über den Kopf und dachte daran, dass Mama uns normalerweise weckte und Chris vor mir ins Bad ging. Ich muss noch mal eingenickt sein, denn plötzlich hörte ich Daddy draußen vor dem Haus rumschreien und dann einen Schuss. Hatte ich das nur geträumt? Es war ganz still draußen, aber nur für einen Moment.
Es war, als hätte ich den Schuss gehört, bevor es passierte. Als ich die Einfahrt hochfuhr, stand Ben vor dem Wagen von Cham und zielte auf ihn. Der legte den Rückwärtsgang ein, fuhr genau auf mich zu, lächelte sogar dabei, als wäre er stolz, plötzlich der Gute zu sein, zu dessen Schutz ich gekommen war. In dem Augenblick fiel der erste Schuss. Und ich konnte Chams Gesicht nicht mehr sehen. Es wurde von der Wucht der Schrotkugeln zerfetzt. Dann ein Moment Stille und ein zweiter Schuss.
Ben, legen Sie das Gewehr hin!
Ich zielte mit meiner Pistole auf ihn, nutzte die Autotür als Deckung.
Lassen Sie uns ins Haus gehen und reden!
Chams Beifahrertür hatte sich geöffnet. Julie kroch über den Boden. Offenbar war sie getroffen und versuchte zu fliehen. Ben zielte wieder auf sie.
Machen Sie das nicht! Das ist es nicht wert!
Nein? Was meinst du, Schatz? War es dir das wert? In unserem Bett? Du hast mir ständig in den Ohren gelegen. Ich muss zur Bibel zurückfinden. Aber ich weiß, was da drin steht. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsch...
Daddy!
Als Jess auf die Veranda gelaufen kam und Ben mit erhobenem Gewehr zu ihm herumwirbelte, reagierte ich, ohne nachzudenken. Ich schoss, traf Ben am Hals. Bitte, kommen Sie. Jess braucht Sie jetzt.
Was ist passiert?
Wir können über alles reden, wenn Sie hier sind.
Ich möchte mit Ben...
Das geht jetzt nicht, Jimmy. Kommen Sie einfach her, so schnell Sie können. Ben hatte es nicht überlebt. Für ihn kam der Krankenwagen zu spät. Seine Frau würde wieder gesund werden, hieß es. Und Jess? Was würde aus ihm werden?
Als Ben auf dem Friedhof von Marshall beerdigt wurde, stand Jess neben seinem Großvater. Seine Augen waren rot vom vielen Weinen in den Tagen davor. Und wie erwachsen er aussehen wollte. Auch er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Seine Mama war nicht gekommen. Julie hatte Ben wohl schon lange aus ihrem Herzen verbannt und sein Tod hatte das offenbar nicht geändert. Was der Glaube an Gott aus uns Menschen machen kann.
Fürchtet euch. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Wiley Cash. Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Es sprachen Adelaide Lyle, Hedi Kriegeskotte, Ben, Felix Göser, Julie, Svenja Liesau, Jess, Nuri Singer, Carson Cham, Sabine Tambrea, Sheriff Bearfield, Achim Buch, sowie Matti Krause, Felix von Manteuffel, Sascha Nathan, Franz Röbig und Fali Lusek. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Gunda Herke. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Dramaturgie Julia Gabel. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.
Und jetzt noch ein Programmtipp.
Hi, ich bin Gellert Singh, Privatdetektiv. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und geklonter Körper.
Welcher gefällt dir am besten? Sucht ihr einen aus?
Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein paar Schuhe.
Das Klonlager. Wahnsinn.
In so einer Welt soll ich die verschwundene Programmiererin Juliette Perrot aufspüren. Na, vielen Dank auch.
Juliette hat daran gearbeitet, dass wir dem Tod noch näher kommen. Mit Software.
Sie hat eine Sicherheitslücke gefunden.
Hi, Juliette. Wir haben etwas, was du suchst.
Vor 9 Monaten hat sie sich auf einmal brennend für KIs interessiert.
Ich habe fast alles preisgegeben. Aber uns habe ich nicht verraten.
Wurde Perrot gekidnappt? Oder ist sie untergetaucht? Eins steht fest, sie war einem großen Geheimnis auf der Spur. Und sie hat Gegner. Mächtige Gegner.
Wir wollen dir helfen, Juliette.
Das ist alles so abgefuckt.
Scheiße.
Was jetzt? Löschst du mich?
Nein. Ich rette dich.
Hologrammatiker. Hörspielserie nach dem Roman von Tom Hillenbrand.
Alle Folgen ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Scheiße, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.